bei meiner Schauspielkarriere davor war es ja ganz oft so, die ist zu groß, die ist zu dick, die ist zu alt, die sieht nicht so und so aus. Und bis du erstmal an diese Stelle gekommen bist, zu zeigen, was du kannst, warst du schon längst raus.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg. Und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht darüber hinaus auch noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Heute folgen wir unserem Interviewgast Susanne in den OP-Saal. Sie ist operationstechnische Assistentin, kurz OTA, und assistiert den Ärzten und Ärztinnen bei den Operationen. Wir sprechen darüber, was genau sie dabei tut und welche anderen Berufsgruppen mit involviert sind. Sie erzählt uns, wie sie als gelernte Schauspielerin auf die Idee kam, die Branche so radikal zu ändern. Und wir sprechen darüber, warum ihr höheres Alter und mehr an Lebenserfahrung als andere Berufsanfänger in dem Bereich auch von den Arbeitgebern geschätzt wird und wurde. Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Interview von Susanne. So, ich freue mich heute, die Susanne hier zu haben. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du vertrittst hier einen Beruf, den es in dieser Form noch gar nicht in dem Podcast gibt. Nämlich, also vorgestellt hast du dich mit OTA oder hat man mir dich mit OTA, bedeutet operationstechnische Assistentin. Das heißt, du arbeitest in den Operationssälen eines Krankenhauses und ich vermute, die allermeisten der Zuhörer haben keine Ahnung, was da so abgeht. Denn selbst wenn man da schon mal war, wie ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas, ich habe geschlafen. Ich habe nichts mitgekriegt. Also was ist es, was du machst?
Also, viele haben wirklich überhaupt keine Ahnung, was dieser Beruf überhaupt macht. Es wird dann immer ein bisschen besser, wenn ich sage, ich mache das, was eine OP-Schwester macht. Da haben ganz viele Bilder im Kopf, wirklich auch meistens von ihrem letzten Krankenhausbesuch, von dem, was sie da während und um die Operation herum mitbekommen haben.
Ja.
Oder sie sind große Serienfans, dann ist natürlich sowas wie Grey's Anatomy und was es da noch alles gibt, weiß ich nicht, so die Serien prägen den Eindruck, den man von diesem Beruf hat. In der Tat bekommen das eigentlich die meisten Leute überhaupt nicht mit, was wir machen, weil mein beruflicher Part oder meine Aktivitäten in diesem OP erst anfangen, wenn der Patient schläft. Das heißt, die Menschen oder die Berufsgruppen, zu denen die Patienten Kontakt haben, sind im ersten Moment die Anästhesiepflege beziehungsweise die Anästhesisten, die dann halt die entsprechende Narkose durchführen und einleiten. Und das passiert meistens in einem separaten Raum vor dem eigentlichen OP-Raum oder Saal, wie wir sagen. Und ja, es gibt so zwei primäre Tätigkeiten. Das ist einmal die sogenannte Springertätigkeit. Das ist dann die zweite oder dritte Kraft im Saal, die sowas macht wie Dokumentation, Lagerung oder Sachen anzureichen, während die andere Position, die des oder der Instrumentierenden ist. Das ist dann wirklich das, was man von Grey's Anatomy kennt. Das heißt, du hast einen sterilen Kittel an, sterile Handschuhe, Haube, Mundschutz und stehst halt zusammen mit den Ärzten am OP-Tisch. Und da hast du halt so eine Sterilzone um dich herum, da darf dann auch keiner hin. Und das sind so die zwei, ich sage immer, Tanzbereiche, die wir im OP haben. Das eine ist sehr zentral und das andere ist halt so außen drum herum. Und die meisten kennen von dem Instrumentierenden so ganz klassisch Skalpellschwester oder Tupfer oder wir müssen zumachen oder diese ganzen lustigen Sätze aus den Serien. Aber da gehört eigentlich unglaublich viel mehr dazu. Du hast eine Unmenge an Instrumenten, die du hast. Instrument ist in dem Fall mal nichts mit Musik.
Ja.
Also tatsächlich heißen ich sage jetzt mal Werkzeuge, mit denen da gearbeitet wird. Also auch ein Skalpell ist oder eine Pinzette ist ein Instrument in dem Fall. Und da hast du halt je nach Fachrichtung sehr viele, ich sage jetzt mal, Spezialentwicklungen, die für den entsprechenden Bereich sich als sinnig herausgestellt haben. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, je nachdem, wo man operiert und was man operiert. Und das muss man halt alles wissen, wie die Sachen heißen. weil im Idealfall ein Operateur nur auf das OP-Gebiet guckt und nicht wegguckt und dann sagt, ich brauche jetzt zum Beispiel ein Overhold oder eine bestimmte Klemme und dann hält er dir die Hand hin und dann ist es deine Aufgabe, dem Arzt oder der Ärztin das Instrument so in die Hand zu geben, dass er damit direkt arbeiten kann. Mhm. Das heißt, dass er nicht mit der einen Hand einfach direkt zugreifen kann und arbeiten kann.
Ja.
Und die große Kunst ist eigentlich dabei, manchmal stehst du auf derselben Seite des Arztes, dann kann er Rechts- oder Linkshänder sein.
Ja.
Oder er steht dir gegenüber und ist Rechts- oder Linkshänder.
Ja.
Und das heißt, du stehst dann jedes Mal da und du musst dir einige Instrumente in einer bestimmten Richtung anreichen. Ja. Also du musst dann überlegen, warte, Rechts- oder Linkshänder? Wie war das? Er ist jetzt Linkshänder, er näht aber trotzdem mit rechts. Also das ist schon ein ganz kleines bisschen verwirrend. Aber im Idealfall sagt man immer, dass so eine Operation fast ohne Kommunikation funktioniert, weil wenn du die schon ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du einfach, was die nächsten Schritte sind und was als nächstes kommt. Und das ist dann manchmal so eigentlich der magische Moment, wenn du merkst, wow, man ist schon so eingespielt, man weiß einfach, was kommt. Und das merkst du, es ist ein sehr entspanntes Arbeiten dann. Ja, und das ist auch die Faszination eigentlich an dem Beruf. Also das ist, wie gesagt, das ist der rein instrumentierende Teil. Als Springer hast du unglaublich viel zu tun. Du musst den Patienten lagern, weil je nach Operation müssen die manchmal auf den Bauch gedreht werden oder die müssen auf die Seite gedreht werden, auch das gibt es. Oder die haben so eine sogenannte Beach-Chair-Position, das ist halt wie so ein Sonnenstuhl auf einem Kreuzfahrtschiff, so ein bisschen Knie hoch und aber Rücken auch hoch. Das macht man dann meistens zusammen mit den Ärzten, weil die da die Verantwortung haben, aber man unterstützt natürlich, man muss Lagerungsmaterialien besorgen. Dann macht man zusammen mit dem Instrumentierenden die sogenannte Zählkontrolle. Das ist ja auch immer so ein ganz großer Panikfaktor von Patienten. Oh, wenn die was in meinem Körper vergessen und so weiter. Das ist ja alles passiert. Deswegen sind ja so Zählkontrollen eingeführt worden. Das heißt, du als Instrumentierende zählst durch, dass du auf dem Sieb, das so nennt man die Box, in der die ganzen Instrumente und Gerätschaften drin sind, zählst du durch, dass da alles drin ist, was du brauchst. Du weißt immer genau, wie viel du am Tisch hast. Dann hast du sowas wie Tupfer, Bauchtücher, Streifen, Kompressen. Das wird vorher, bevor die OP anfängt, einmal komplett durchgezählt. Das wird dann dokumentiert. Und wenn dann bestimmte Stellen wieder zugemacht werden, teilweise macht man zwei verschiedene Stellen am Körper auf, zum Beispiel am Bein, wenn man da irgendein Gefäß entnehmen muss für einen Bypass. Und eine Stelle wird zugemacht, dann wird vorher einmal kurz angehalten, dann wird gezählt, dass man alle Zählware hat und erst dann darf das zugemacht werden. Und das macht man dann systematisch und am Ende, wenn es zu ist, wird spätestens dann auch nochmal gezählt, dass du einfach sicher sein kannst, dass da nichts drin ist, weil das einfach für den Patienten ja unschöne Konsequenzen hat. Ja, und dann muss man das Ganze natürlich dokumentieren. Es geht ja in Deutschland auch nichts über Dokumentieren und das dann nicht nur in zwei oder drei Systemen, sondern das muss dann mal so gemacht werden und da so. Also es ist schon erstaunlich viel Bürokratie, muss man leider sagen.
Ja.
Man muss als Springer auch unglaublich häufig an Telefone gehen, weil du hast dann da, naja, 2 bis 3 Operateure, jeder bringt sein Telefon mit. Meistens hast du selber noch eins im Saal. Und du musst natürlich zum Beispiel den nächsten Patienten auch bestellen, damit er dann, also damit die Übergangszeiten relativ kurz gehalten sind. Weil, man muss es einfach mal ganz deutlich sagen, der OP ist der Bereich des Krankenhauses, der das Geld einbringt. Das heißt, das muss natürlich sehr eng getaktet sein. Ja, und da sind wir dann halt auch für zuständig. Das heißt, wir sagen, so können wir den nächsten bestellen. Der bekommt noch eine lokale Betäubung. Das muss ein bisschen einwirken. Sollen wir das jetzt schon machen? Und das funktioniert ganz gut. Naja, aber es ist auch viel Bürokratie, muss man leider sagen.
Okay. Wie viele OTAs sind denn dann da beschäftigt bei so einer OP?
Früher waren das ja nur OP-Schwestern. Und mittlerweile ist der Anteil der OTAs deutlich angestiegen. Ich glaube, in meinem OP sind es vielleicht noch 10%, die wirklich die ganz klassischen OP-Schwestern sind. Ansonsten sind das mittlerweile alle OTAs. Das hat den entscheidenden Unterschied. Eine OP-Schwester ist eine gelernte Krankenschwester, die 2 Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat und dann eine 2-jährige Fachweiterbildung gemacht hat für den OP.
Okay.
Das heißt, bis sie offiziell die Komplettqualifikation hat, um im OP zu arbeiten, sind einfach mal 7 Jahre vergangen. Und wenn man sich den Fachkräftemangel in diesem Bereich anguckt, haben die gesagt, das können wir nicht machen. Wir können nicht 7 Jahre lang darauf warten, dass jemand qualifiziert ist, hier zu arbeiten. Und zum anderen, es ist ja auch so, dass auf der Station das Personal fehlt. Das heißt, es bringt nichts, das eine Loch zu füllen und damit ein anderes irgendwo zu machen. Und deswegen hatte der, ich weiß nicht, welche Position er genau hatte, er war auf jeden Fall an hoher Stelle in meinem Krankenhaus tätig, sich das Beispiel aus den Niederlanden geholt, wo dieser Beruf schon viel länger einfach ein fester Bestandteil im OP ist. Da hat sich Deutschland sehr, sehr lange dagegen gesträubt. Und er hat diesen Beruf vor, ich meine, mittlerweile über 30 Jahren nach Mülheim geholt. Tatsächlich ist Mülheim die erste OTA-Schule in ganz Deutschland gewesen.
Tatsächlich, cool.
Ja. Ja, es ist ein durchaus sehr begehrter Beruf, muss ich sagen. Also ich wäre jetzt nicht so jemand gewesen, der auf Station hätte arbeiten können. Dazu bin ich leider ein bisschen zu mitfühlend. Das ist an anderer Stelle schön, aber in dem Fall nicht.
Also für dich ist eigentlich gut, dass die schlafen.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich das ganz schrecklich finde, wenn die mal wach sind, aber das sind oft Menschen, ja klar, jeder ist aufgeregt. Ich meine, das für mich ist es das täglich Brot, aber für viele ist es halt so, oh, wie geht's mir danach? Wird es wirklich besser sein und so weiter? Das sind halt schon Menschen in so, ja, schon extremen Gefühlszuständen, die man dann teilweise hat. Manche sind natürlich auch ganz cool, das passiert auch. Aber die meisten sind schon halt wirklich sehr aufgeregt und auch immer sehr froh, wenn sie diese Abteilung wieder verlassen können. Mhm.
Verständlich. Okay, und wie sieht es aus in so einem OP-Saal? Was für Menschen sind da, was für Berufsgruppen, wie viele?
Also dasselbe Problem, was man sozusagen mit den OP-Schwestern hatte, was den operativen Teil anhat, hatte man letzten Endes auch bei der Anästhesie. Mhm. Also es gibt auch die Menschen, die eigentlich Krankenschwestern sind und dann diese Fachweiterbildung gemacht haben für Narkose. Sage ich jetzt mal. Und auch da gibt es jetzt eine schöne neue Abkürzung. Und zwar heißen die ATAs, Anästhesietechnische Assistenten. Und damit wir mit den Assistenten auch gleich weitermachen, es gibt noch die sogenannten CTAs. Das ist auch ein echt unbekannter Beruf. Der ist auch, ich weiß nicht, man hat das Potenzial, glaube ich, noch nicht so überall erkannt. Also nur kurz zur ATA. Das ist, wie gesagt, dasselbe wie eine Krankenschwester mit dieser Fachweiterbildung von den Tätigkeiten her, die am Ende dann ausgeführt werden. Also Narkoseeinleitung, Ausleitung, intraoperative Überwachung des Patienten. Ist ja warm genug, hat er genug Flüssigkeit und so weiter. Und eine CTA, das habe ich auch ein bisschen zu spät kennengelernt im Beruf, das hätte mich sonst auch noch interessiert, ist eine chirurgisch-technische Assistentin. Das heißt, die ist noch mehr im Geschehen drin als die instrumentierende OTA. Also die ist wirklich so ähnlich wie eine Assistentin für den Chirurgen. Und die macht dann auch Hautverschlüsse, zum Beispiel, dass der Arzt dann schon abtreten und dokumentieren kann und so. Und ich glaube, die macht auch einiges auf Station, aber bin ich leider nicht so im Thema. Aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall auch zum Beispiel die Lagerung mit übernimmt und unterstützt und so. Und da habe ich auch gedacht, das würde mich in der Tat auch sehr interessieren. In Holland ist das nämlich zum Beispiel so, beziehungsweise in den Niederlanden, dass die OTA auch fast eine CTA ist, weil das Aufgabengebiet da noch viel mehr erweitert wurde. In Deutschland hat man das aber so ein bisschen mehr separiert. Ja, und dann gibt es einfach die klassischen Berufe, der Anästhesist und dann halt die Oberärzte oder Assistenzärzte aus der jeweiligen Fachabteilung. Mhm. Also das sind die aktiv im OP geschehen sind, aber natürlich, da gibt es dann noch die guten Seelen, die dafür sorgen, dass der Lagerbestand aufgefüllt wird. Und dann gibt es noch die sich um die Koordination der Operationen kümmern, wenn halt noch ein Notfall reinkommt, der eine bestimmte Dringlichkeit hat, dass man dann guckt, in welchem Saal ist noch Kapazität, haben wir auch einen Operateur, der das zeitnah machen kann. Und natürlich die ganzen Reinigungskräfte, ohne die wären wir echt aufgeschmissen, weil je nachdem, was das für eine Fachrichtung ist, ja, da ist dann schon manchmal viel Aufräumen nötig, ich sag's mal so.
Okay. Ja, spannend. Du hast gerade davon gesprochen, dass ja auch Notfälle reinkommen und sowas. Also so ein OP-Geschäft, sage ich mal, ist ja wahrscheinlich teilweise geplant und teilweise kommen Notfälle einfach rein. Und das macht es dann wahrscheinlich für dich auch, also ihr habt wahrscheinlich ein Schichtsystem, richtig?
Es gibt sowohl als auch. In unserem Krankenhaus ist es so, dass wir eigentlich nur mehr oder weniger normal von 7.30 Uhr bis 16 Uhr arbeiten. Dann gibt es zwei Leute, die 2 Stunden später anfangen und 2 Stunden länger bleiben. Die sorgen dann zum Beispiel dafür, dass wir unsere Pausenablösung bekommen. Und wenn Säle länger als 16 Uhr laufen, dann kann man mit denen halt noch einen Saal weiter betreiben. Und ansonsten gibt es bei uns, aber das ist wie gesagt sehr unterschiedlich von den Krankenhäusern, 2 Anwesenheitsdienste. Das sind dann halt 2 Kräfte, die von morgens 7.30 Uhr bis zum nächsten Tag 7.30 Uhr da sind. Und wenn es ganz dicke kommt und irgendwie sich die Notfälle nicht nacheinander abarbeiten lassen, sondern wirklich parallel gemacht werden müssen, gibt es noch einen sogenannten Rufdienst. Mhm. Der sitzt dann zu Hause oder hat zumindest das Telefon dabei und ist nicht allzu weit weg, dass wenn dann ein Notfall ist, dass der halt innerhalb von einer absehbaren Zeit da ist. Das sind so die Haupt... Das ist im Anästhesiebereich ein bisschen anders, weil die Patienten ja immer nach hinten hinaus noch ein bisschen ausschlafen und noch in dieser Aufwachphase überwacht werden müssen. Die haben ein bisschen anderes Modell, das habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber es gibt auch Krankenhäuser, da ist es tatsächlich so, dass sie 8-Stunden-Schichten haben. Das heißt, du hast eine Schicht von wann auch immer, ich sage jetzt mal 8 bis 16 Uhr, die andere dann von 16 bis Mitternacht und die andere dann halt von 0 Uhr bis 8 Uhr. Aber das ist schon echt hart. Also ist zwar schön zu wissen, dass man nach 8 Stunden Feierabend hat, aber das ist schon, weiß ich nicht, das wäre kein Modell für mich, sagen wir es mal so.
Ja, ja. Und du hast ja eben schon erzählt, du hattest gestern so einen 24-Stunden-Dienst und hast quasi durchoperiert.
Ja, also von durch waren wir noch entfernt, aber wenn man so zwischendurch mal überlegt, das war dann wirklich, wir haben irgendwie 37 war ich da, wir haben ab kurz vor 9 angefangen zu arbeiten und dann so 16 Uhr guckte ich meinen Kollegen an und sagte, wäre es jetzt ein normaler Wochentag, hätten wir jetzt Feierabend. Und wir haben dann einfach nochmal eine komplette Schicht draufgelegt und dann halt noch bis Mitternacht weiter operiert. Aber in dem Fall waren das wirklich so Fälle, wo es durchaus auch um Leben ging. Und da, dann ist das halt so. Das ist ja auch die Faszination an dem Beruf, dass man halt sehr, sehr aktiv Menschen helfen kann.
Ja.
Auch wenn die das manchmal nicht mitbekommen und sich manchmal auch ihre Lage nicht so ganz bewusst sind, ist auch einfach das Tolle an dem Beruf.
Ja. Was magst du noch an dem Beruf?
Ich bin ja vorher Schauspielerin gewesen und das, was mir in diesem Beruf richtig gut tut, ist, dass da nur geguckt wird, dass du was kannst, ob du was kannst und was du kannst. Bei meiner Schauspielkarriere davor war es ja ganz oft so, die ist zu groß, die ist zu dick, die ist zu hässlich, die ist zu alt, die sieht nicht so und so aus. Und bis du erstmal an diese Stelle gekommen bist, zu zeigen, was du kannst, warst du schon längst raus.
Ja.
Und das ist so, wir sind so ein wirklich multikultureller, bunter Haufen. Mhm. Und da wird irgendwie nicht differenziert. Du bist einfach die Kollegin der Kollege. Und das ist eine Teamarbeit, die ich einfach, also du hast überhaupt kein Konkurrenzdenken.
Ja.
Also das ist so, steht im ganz großen Kontrast zu diesem manchmal sehr oberflächlichen Schauspielbereich, wo auch ja gerne mal die Missgunst war, boah, ich will nicht, dass die Rolle kriegt, ich will die lieber und irgendwie so ein bisschen auch so gerade unter den Frauen immer so ein bisschen so ein Zickenkrieg war. Und das erlebst du da nicht und das ist so ein entspanntes Miteinander und ich bin natürlich ein bisschen extrovertierter als der Rest, aber das Schöne ist, ich werde auch genau so, wie ich bin, in diesem Laden akzeptiert. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, muss man einfach mal sagen. Also, dass man wirklich auf, nicht auf seine Fähigkeiten reduziert wird, das will ich gar nicht sagen, sondern im Gegenteil, dass die das Können und das, was man mitbringt, einfach das Wichtigste ist.
Ja.
Dass es egal ist, ob du vor oder nach Weihnachten 5 oder 6 Kilo Gewichtsunterschied hast.
Ja.
Das ist egal. Du hast die Bereichskleidung im schlimmsten Fall bis XXXL, da wirst du nie ein Problem haben. Und dadurch, dass du ja diese Bereichskleidung auch hast, gibt es auch nicht so dieses, was hat die denn Schickes an oder sowas. So, diese völligen Äußerlichkeiten werden dadurch komplett ausgeblendet. Es ist nur so lustig, dass man die Leute manchmal, wenn man ganz frisch da ist, ist die Regel, man stellt sich allen Menschen 3-mal vor, weil man sie einfach nicht wiedererkennt. Ganz oft begegnet man ihnen im OP das allererste Mal. Das heißt, die sind komplett bei uns ist es grün, oder sie haben schon den OP-Kittel an. Dann haben sie eine Haube auf und einen Mundschutz.
Ja.
Dann triffst du sie manchmal außerhalb des OP-Saals, dann ist der Mundschutz weg. Dann denkst du, kenne ich die Augen, kenne ich die Brille? Und dann kommt die erste Betriebsfeier. Du stehst vor deinem Chefarzt und siehst ganz anders aus und fragst ihn, na, wer bin ich? Und er musste so lachen, gesagt, ich weiß es nicht. Und dann musste ich lachen und dann hat er mich in der Tat an meiner Lache erkannt. Und dann dachte ich mir, das ist schon sehr, sehr krass. Aber gut, wir kennen es ja so ein bisschen aus der Corona-Zeit.
Ja.
Wenn man dauerhaft diese Maske vor dem Gesicht hatte und ach ja, Mensch, so sah der ja aus. Manchmal hat man ja Menschen auch erst zu dieser Zeit kennengelernt. Und man hat eigentlich nur noch über die Augen auseinandergehalten. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe so ein bisschen Heimvorteil, weil das ist ja eigentlich schon seit Jahren mein Thema, dass ich die Leute primär an den Augen auseinanderhalten kann. Also das ist schon sehr cool.
Du hast gerade erzählt, dass er dich an deiner Lache erkannt hat und dass du ja ein extrovertierter Mensch bist. Ich stelle mir so dieses OP als sehr ernstes Geschäft vor. Ist das so oder ist das auch, dass man zwischendurch ein bisschen plaudert und lacht oder so? Oder ist das eher außerhalb der OP?
Also außerhalb der OP eher mit den anderen Kollegen von der Anästhesiepflege und der OP-Pflege. Manchmal sitzen die Ärzte auch bei uns im Aufenthaltsraum. Da wird auch mal zwischendurch geschwatzt, aber dann eigentlich sehr, sehr selten über die OP. Was ich sehr gut finde, ist, dass wir sehr viele Ärzte haben, die multitaskingfähig sind. Also, es ist ja immer so, es gibt Ärzte, denen darf man keine Fragen stellen, weil sie dann aufhören zu arbeiten und man möchte ja dann auch mal fertig werden. Mhm. Aber es gibt auch Ärzte, die unfassbar gut erklären können. Und ich habe letztes Jahr meine Weiterbildung zur Praxisanleiterin gemacht. Das heißt, ich leite jetzt auch die nachkommenden Schüler an. Und da ist es immer ganz schön, wenn man dann zum Beispiel so einen Schüler mit im Saal hat und den Operateur fragen kann, was machst du da gerade? Also wir duzen nicht alle, aber schon einige. Was genau kann man da sehen und kannst du das mal so ein bisschen erklären? Und dann merkt man einfach, dass ganz viele so mit Herzblut in diesem Beruf sind, dass sie halt einfach erklären, das ist das und das ist das und das ist das. Also die machen jetzt keine extra Sightseeing-Show, aber wenn die zum Beispiel an der Stelle sind, was ein Schüler einfach noch nie gesehen haben kann, weil die lernen ja einfach mit, im Idealfall vielleicht auch mal mit einem Video, aber das ist einfach nicht wie live etwas zu sehen. Und meistens sind es halt einfach Bücher oder Zettel und Papier und da fehlt einem manchmal so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie ist sowas in echt? Und dann ist es immer super, wenn ein Operateur sich die Zeit nimmt, zu sagen, ja, wir haben jetzt hier gerade das Gefäß freigelegt, wir machen da jetzt einen Bypass und so weiter und so sieht das aus. Oder halt mal ganz kurz auf die Strukturen hinweist, weil auf den Bildern ist das immer so schön farblich markiert, aber so sehr unterschiedlich sieht es dann im OP-Gebiet oder an der Stelle, wo man geschnitten hat, nicht aus. Und da ist es immer ganz schön so als Orientierung. Und ja, also manchmal schwatzen wir so ein bisschen, wenn jemand gerade aus dem Urlaub war. Ja, war schön und so, aber meistens, also es ist schon eine entspannte Stimmung, es sei denn, oder sagen wir es mal so, die Stimmung ist dem, was gemacht wird, angemessen.
Mhm.
Also ich habe auch schon Operationen gehabt, da wurde einfach nicht ein Wort gesprochen, weil die Stimmung so angespannt war, dass wirklich nur das absolut Nötigste gesprochen wurde. Es ist auch immer der Unterschied, ob du als diejenige, die am Tisch steht, gut siehst, was operiert wird, weil manchmal, wenn das sehr tief im Bauchraum ist, dann sehe ich das einfach aus der Position, wo ich stehe, nicht. Und dann bist du natürlich völlig fokussiert mit deinen Ohren, die sind maximal aufgestellt, damit du hörst, was er sagt, weil er spricht meistens nicht in deine Richtung. Und es gilt ja auch, ganz viele elektrische Geräte, die nebenbei noch arbeiten, zu ignorieren. Ja. Das ist okay. Zum einmal, das ist ein Stromgerät zum Beispiel, damit wird zum Beispiel auch Gewebe geschnitten und gleichzeitig Blutstillung gemacht. Das so, also ist von der Firma, ich sehe jetzt einfach nur Diathermie, also mit Strom. Dann gibt es natürlich das normale Beatmungsgerät der Anästhesie, was in irgendeiner Form Geräusche macht, oder Perfusoren, die piepen, weil sie leer sind. Dann der klassische Sauger, den du ja sowieso bei den meisten Operationen brauchst. Und das muss man dann alles ignorieren und gleichzeitig noch hören, was der Operateur sagt, der natürlich dann auch eher in einer normalen Lautstärke spricht. Also das, da muss man auch einfach leise sein, ja, weil sonst kommt man da nicht voran. Aber wenn das Sachen sind, die, ich sag mal, sehr, sehr standardisiert ablaufen, da wird schon mal ein bisschen mehr geredet.
Mhm.
Ja.
Okay. Du hast gerade schon angerissen, dass du vorher Schauspielerin warst und ja auch einige Jahre lang.
Das stimmt.
Wie kam es denn dann zu diesem krassen Wechsel?
Ich hatte leider einen Arbeitgeber, bei dem ich Gott sei Dank immerhin meinen Mann kennengelernt habe, von der bin ich ihm ewig dankbar, der aber ein sehr ungünstiges Beschäftigungsmodell für uns sich ausgedacht hatte. Und es war so ein bisschen auf Goodwill ausgelegt. Also wenn du gesagt hast, ja, ich bin die ganze Zeit da, hast du halt mehr Vorstellungen bekommen. Du bist halt auch pro Vorstellung bezahlt worden. Und wenn du ja es gewagt hast, noch was anderes nebenbei zu machen, dann wurde gesagt, ja, du hast ja da noch einen Job, dann brauchst du ja nicht so viele Vorstellungen, wo du sagst, naja, eigentlich wollte ich das machen, damit ich ein bisschen mehr Geld habe. Und ich habe irgendwann gedacht, das kann ich jetzt nicht noch, noch Jahre weitermachen. Also dann irgendwann waren wir auch verheiratet und hatten ein Kind und da möchte man so ein bisschen auch die, also mein Arbeitgeber war ein bisschen familienunfreundlich, sagen wir es mal so. Und ich war dann an irgendeinem Punkt, wo ich ein bisschen verzweifelt war, weil ich gedacht habe, das ist jetzt seit 8 Jahren so, dass wir nicht wissen, was wir im nächsten Monat verdienen werden. Im schlimmsten Fall sogar, ob wir etwas verdienen werden. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Lust, so auf dieses Goodwill von ihm angewiesen zu sein. Da habe ich gesagt, ich interessiere mich jetzt gerade bewusst für nicht wirklich was anderes, aber es muss ja noch irgendwas geben außerhalb der Schauspielerei, wo ich sage, das könnte was für mich sein. Und dann habe ich erstmal so grundsätzlich ein bisschen herumgehorcht, was noch so für mich interessant sein könnte. Und ich habe zum Beispiel, ich bin auch noch Pastorentochter. Das heißt, ich habe mit allem, was so mit Kirche zu tun hat, auch durchaus so ein bisschen meine Bezüge gehabt. Unter anderem hatte ich auch einen beruflichen Kontakt sozusagen zu Bestattern, weil ich auch als Organistin zwischendurch tätig war und halt auch auf Beerdigungen gespielt hatte. Und da habe ich gedacht, ja, man sagt ja mal so schön, gestorben wird immer. Und dann habe ich tatsächlich auch ein Praktikum bei einem Bestatter gemacht und habe dann gedacht, das ist der gänzlich falsche Beruf für mich, weil wenn man im Schauspiel darauf trainiert wurde, die Emotionen des anderen aufzunehmen und adäquat darauf zu reagieren, also sprich, wenn dich jemand anschreit und dein Charakter will zurückschreien, dann machst du das. Das macht dich natürlich leider auch für sowas wie Weinen sehr durchlässig. Und dann hatte mich eine Mitarbeiterin zu einem Trauergespräch mitgenommen und es war irgendwann so, dass ich weinend mit in diesem Raum saß und irgendwann mehr geweint habe als die Angehörigen. Und ich dachte, was müssen die gerade von dir denken? Du kanntest diesen Menschen noch nicht mal. Gerade die zweite Packung Taschentücher angefangen, einfach weil die Frau natürlich traurig war und geweint hat. Und das hat mich halt leider, ich konnte das überhaupt nicht von mir ab. Ich so, nein, leider nicht. Da dachte ich mir, okay, ich gehe mal in die ganz, ganz andere Richtung. Ich gucke mal nach Hebamme. Weil ich gedacht habe, das ist ja irgendwie auch was Fantastisches, was ist Schönes. Und dann habe ich mir mal so ein bisschen die Arbeitsbedingungen durchgeguckt und die Bezahlung und dachte, ach du grüne Neune, die müssen sich selber versichern. Mhm. Und das ist auch nicht gerade günstig. Und ich so, nee, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich mich mit der Babysitterin unseres Sohnes unterhalten, die nämlich schon seit Jahr und Tag eigentlich Medizin studieren wollte, dann aber nicht den NC hatte, um das direkt machen zu können. Und dann hatte sie halt recherchiert, was man in diesem Bereich machen könnte. Und dann kam sie auf OTA. Mhm. Und sie hat es auch so zwischendurch erwähnt, was sie macht. Und ich habe da aber nie nachgefragt, weil ich es eigentlich immer nicht mag, wenn Menschen mit so beruflichen Abkürzungen um sich werfen. Und irgendwann dachte ich einfach mal, sag mal, Vanessa, was machst du eigentlich? Was ist dieses OTA? Und er sagt, ja, das ist sowas wie eine OP-Schwester. Und nein, es ist nicht so wie in der Serie. Aber, und sie hat ja nun mitbekommen, wie das bei uns finanziell und beruflich war. Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, Susanne, du kannst dir danach aussuchen, wo du arbeitest. Du hast ein sicheres Gehalt am Ende des Monats. Und es zählt nur, dass du was du kannst. Und dein Aussehen ist komplett egal. Mhm. Und ich dachte, das klingt eigentlich ein bisschen zu gut, um wahr zu sein und vor allem auch wirklich komplett konträr zum Schauspielerleben. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist aber schon eine sehr, sehr eigene Welt. Und dann hat sie gesagt, ich empfehle dir, dass du ein Praktikum machst. Ich kann dir das nicht beschreiben. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre wirklich. Die Gerüche sind gewöhnungsbedürftig, die Geräusche. Manchmal ist der Ton, wenn es halt, ja, Notfall ist auch eher so ein bisschen befehlstonmäßig streng und so weiter. Das muss man halt mal erlebt haben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann dachte ich mir, cool, die Schule ist ja direkt in Mülheim. Wie praktisch ist das denn? Und dann dachte ich mir, du bist über 30. Wie groß ist deine Wahrscheinlichkeit, dass die dich nehmen? Und Vanessa so, Susanne, ganz ehrlich, wir haben im Schnitt eine Altersspanne zwischen 15 und 20 Jahren in einem einzigen Ausbildungskurs. Mhm. Und das ist eher gut, dass du ein paar Frischlinge vom Gymnasium hast meistens, aber halt auch Menschen, die zum Beispiel schon einen anderen Beruf vielleicht manchmal im medizinischen Bereich, manchmal was ganz anderes gemacht haben. Und das ist halt eine schöne Mischung. Also es ist sehr bunt, die würden sich freiwillig wahrscheinlich nie zusammensetzen, aber in dem Fall funktioniert das. Naja, und dann hatte ich das Problem, dass ich eigentlich in diesem Sommer in Eltville bei Wiesbaden eine Sommertheater-Regieassistenz gemacht habe. Und da habe ich gedacht, ja, wenn die Proben dann durch sind, muss ich zusehen, dass ich hier irgendwo ein Praktikum bekomme. Und dann habe ich über 5 Ecken tatsächlich in einem kleinen, feinen Krankenhaus ein Praktikum machen können. Und ich kam da an und hatte direkt jemanden an meiner Seite, der, glaube ich, ein bisschen verrückt war wie ich. Und der hat mich sofort unter seine Fittiche genommen und hat mir in dem Moment eigentlich alles erklärt. Und ich schwöre, wäre das nicht gewesen, also wäre ich da, weiß ich nicht, auf Ablehnung gestoßen oder, oh, wer ist das denn jetzt schon wieder, wäre ich wahrscheinlich nicht in diesem Beruf gelandet. Weil das ist ja so dieses wirklich, wie man einen ersten Eindruck von einem Menschen hat, hat man ja oft auch von, ich sag mal, von einer Wohnung oder von einem Geschäft oder was auch immer, irgend so ein Ersteindruck. Und ich kam da rein und dachte, ja, sieht überhaupt nicht aus wie in der Serie. Und aber alle waren sofort super, super nett. Ja, und das lief dann darauf hinaus, dass ich mein Praktikum verlängert habe und dann also morgens ganz früh aufgestanden bin, in dieses Krankenhaus gefahren bin, bis 16 Uhr da Praktikum gemacht habe, den Leuten Löcher in den Bauch gefragt habe. Dann bin ich wieder zurück. Dann habe ich die Bühne vorbereitet. Dann habe ich, glaube ich, sogar in dem einen Jahr selber mitgespielt. Also ich hatte sehr lange Arbeitstage. Aber ich dachte in dem Moment, ganz ehrlich, wenn es ein Beruf schafft, dass ich als ausgesprochener Morgenmuffel und Langschläfer freiwillig mit Begeisterung und gerne um 5 aufstehe, dann muss da was dran sein.
Ja.
Ja, und die, dann habe ich die Bewerbung geschrieben an, ich glaube, 5 Häuser. 3 haben gar nicht geantwortet. Da war ich ja so ein bisschen so, okay, ist meine Vita vielleicht doch ein bisschen zu bunt und ist den, das ist eine Schauspielerin, doch zu komisch. Ich weiß es nicht, aber ein Krankenhaus in Düsseldorf, die muss, ich habe, glaube ich, Montag meine Bewerbungsunterlagen reingeschmissen und habe am Dienstag den Anruf bekommen, ob ich am Mittwoch vorbeikommen könnte. Da habe ich gedacht, okay, mir ist jetzt eigentlich egal, wer sich jetzt noch meldet. Die haben sich so schnell gemeldet. Und da habe ich mit der Mutteroberin ein Gespräch geführt. Und natürlich kam die Frage, wie kommt man denn bitte von der Schauspielerei auf OTA? Und ich so, ja, eigentlich über die Babysitterin meines Sohnes. Und ich sagte, ich wäre alleine nie im Leben auf diesen Beruf gekommen. Und ja, und dann habe ich da den Ausbildungsplatz bekommen. Und es schwebte immer im Raum, weil sich jeder natürlich fragt, es ist ja so ein bisschen idiotisch, du bist über 30 und damit älter als teilweise Assistenzärzte. Manchmal, wenn sie sehr jung ist, sind sogar als Oberärzte. Aber natürlich, von der Hierarchie her, musst du als Schüler die siezen. Und die duzen dich. Und ich habe zwischendurch echt gedacht, wie blöd ist das denn? Ich meine, ich hab das alles brav umgesetzt. Das ist ja nicht das Thema. Aber ich hatte so einen Oberarzt, der war sich wirklich, bis ich gegangen bin, war der sich sicher, dass ich insgeheim für eine Krankenhausserie recherchieren würde. Das war unglaublich. Sie sind doch nur hier für irgendeine Fernsehserie, für irgendein Fernsehformat und in 3 Jahren kommt raus, Klinik, bla bla bla. Ich wurde schon, es fiel schon auf, dass ich nicht das Durchschnittsalter der üblichen Schüler sonst habe, aber ansonsten, ich glaube, sie sind so ein bisschen durch mich auf den Geschmack gekommen, dass es gar nicht so schlecht ist, auch mal Menschen sich anzugucken, die gar nichts vorher mit dem Beruf zu tun hatten, die einfach da sind, weil sie Bock haben, die vielleicht mit 30 auch eher wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Definitiv.
Und so eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt, das schadet in diesem Beruf überhaupt nicht.
Warum? Was ist das für ein Unterschied?
Ich sag mal, wenn du als Mensch behütet aus einem Elternhaus kommst, ich sag mal, du hast dich um deine Schulsachen gekümmert, um deine Hobbys, du hast nie groß was organisieren müssen, du hast nie, ich sag jetzt mal, improvisieren müssen, so nach dem Motto, wir haben jetzt das und das Problem, wie können wir das lösen? Wenn du aber schon eine gewisse Lebenserfahrung hattest oder hast, dann hast du ähnliche Situationen in irgendeiner Form schon überlebt, überlebt auch, ja, aber auch erlebt, bewältigt. Und weiß ich nicht, du hast einen ganz anderen Erfahrungsschatz, auf den du zurückgreifen kannst. Und ich bin dann tatsächlich später noch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und da war ich dann mal so und habe dann mal gefragt, warum haben sie mich eingeladen? Das fragt man ja eigentlich nicht. Und dann war die so verdutzt, hat gesagt, ja, also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass in anderen Berufszweigen Bewerber, die nicht mehr 18 sind, einfach eine Lebenserfahrung mit in diese Ausbildung bringen, die einfach nicht anlernbar ist. Die muss man wirklich erlebt haben. Das heißt, du kannst eine 20-Jährige kann das nicht haben. Das ist auch kein Vorwurf. Es ist einfach ein Fakt. Ja. Wenn du schon 10 Jahre irgendwie dein Leben mit Steuererklärung, Versicherungskram und was nicht bewältigt hast, bist du viel resistenter für Stresssituationen. Du kannst viel mehr, weiß ich nicht, auch priorisieren, zu sagen, ich mache jetzt erst das, ich mache jetzt erst das und so weiter. Und das, du hast ja oft, weiß ich nicht, gefühlt 5 Sachen, 7 Sachen, 8 Sachen gleichzeitig, an die du denken musst. Ah, ich muss nachher noch das. Und das ist einfach gut, wenn du da schon im Training bist. Das ist auch zum Beispiel für Quereinsteiger, kann ich das absolut nur empfehlen. Ich sag mal, wenn du 1 bis 2 Kinder großgezogen hast, dann ist der OP eigentlich Kinderspiel, wie du so bist, weil dann hast du schon alle Katastrophen durch. Es kann nicht nur besser werden.
Ja, finde ich eine schöne Botschaft, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Viele sind ja in dieser, haben ja die Frage, sich eventuell beruflich umzuorientieren. Und bei vielen ist ja, bin ich nicht zu alt, nochmal was anderes anzufangen? Ist das nicht, bin ich nicht im Nachteil, weil ich älter bin als andere? Und du beschreibst ja gerade, dass es auch das Gegenteil sein kann.
Genau. Also in dem das Fall, ja, ich glaube, dass in vielen Berufen wird geguckt, wenn der Auszubildende sehr jung ist, haben wir danach in Berufsjahren noch sehr viel davon.
Ja.
Aber ich weiß noch, als dieser besagte erste OTA-Lehrgang angesetzt wurde vor, wie gesagt, ich meine um die 30 Jahre, war der Slogan, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt ganz richtig zitiere, aber ich habe mich noch mit einer Kollegin unterhalten, die nämlich genau in diesem Kurs war oder mit Kollegin zum Beispiel, da war es vom Herd in den OP.
Aha, okay.
Das war, also es war eine ganz klare Ansprache an, ich sage jetzt mal, Hausfrauen, ja, oder ich sage jetzt mal Mütter, wo das Kind aus dem Gröbsten raus war. Und wenn ich mir jetzt überlege, wer über diesen Slogan in den OP gekommen ist und was das für Arbeitskräfte sind. Ich meine, die waren alle nicht mehr jung, die waren alle, ja, auch eher so Anfang bis Mitte 30. Und das ist natürlich eine Herausforderung zu sagen, oh, kann man nochmal so die Sachen lernen? Ich meine, man ist ja dann auch so ein bisschen aus diesem Lernprozess, sage ich jetzt mal, raus. Aber ich sag mal, wenn dir das Thema gefällt, und das war ja in der Schule bei mir immer so, wenn mich ein Thema interessiert hat, musste ich das gar nicht groß lernen, das ist einfach hängen geblieben. Wenn mich ein Thema nicht interessiert hat, das war schon echt harte Arbeit. Und ich hatte das Glück, dass die Themen, um die es ging, sich so für mich sinnhaft nur mit dem Beruf beschäftigt haben, dass ich gesagt habe, ja, das macht Sinn,
ja,
das lerne ich. Ja. Aber also man hat natürlich auch ein bisschen Chemie, aber das wirklich nur im ganz geringen Bereich, aber sowas wie Physik, Chemie, Mathe. Das waren nicht so die Fächer, wo ich gerne hingegangen bin. Ne? Aber, aber sowas wie Biologie habe ich immer gemocht. Und ja, so ist das einfach eine echt gute Kombination gewesen. Also ich kann es als Quereinstieg, wer sagt, ich will noch mal was machen, absolut empfehlen. Also ich überlege gerade, was die älteste Teilnehmerin war. Ich glaube, die war 47, die diese Ausbildung noch gemacht hat.
Okay.
Und man muss auch mal sagen, es ist auch durchaus eine gar nicht so schlecht vergütete Ausbildung. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen verdient man da tatsächlich schon relativ viel. Ich meine, es ist im ersten Ausbildungsjahr, also auch ein bisschen krankenhausabhängig, ich glaube 900 Euro um den Dreh rum, im zweiten um die 1000 und im dritten, glaube ich, irgendwie 1112 oder sowas. Aber das kann sich mittlerweile geändert haben. Ich bin ja nun auch schon seit 10 Jahren im Beruf, dass das mittlerweile mehr geworden ist. Ja. Aber man kann sich dann echt aussuchen, wo man arbeiten will. Es ist einfach so.
Okay.
Also nicht jeder mag jede Abteilung. Das ist auch einfach so. Ich bin momentan in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Hätte ich mir vor 7 Jahren nicht einreden lassen wollen, dass das mal meine Lieblingsabteilung wird. Aber ist es in der Tat geworden.
Ja. Das heißt, du hast auch verschiedene kennengelernt?
Ja. Also in meinem ersten Haus hatten wir ein paar andere Fachrichtungen, da haben wir sehr viel HNO gemacht. Und als ich hierher kam, gab es hier gar keine HNO mehr. Das war ein bisschen schade. Und ja, so die größeren OPs schafft man meist sowieso erst zu instrumentieren, wenn man mit der Ausbildung schon fertig ist, weil die Personaldecke es oft nicht zulässt, dass man dann zu zweit sich einwäscht und dann steril am Tisch steht. Und das ist aber schon sinnvoll, dass eine ausgelernte Kraft und ein Schüler zusammen am Tisch stehen und man nicht sagt, so hier, du wäschst dich ein, du machst das jetzt, das ist ja dann auch, bringt ja gar nichts. Aber so mit der Zeit oder so lernt man dann halt die größeren OPs kennen und das habe ich dann, ich bin ja fast direkt nach der Ausbildung hier nach Mülheim gewechselt und habe dann erst überhaupt diese Abteilung so ein bisschen kennengelernt. Das war in Düsseldorf deutlich kleiner, diese Abteilung. Und ja, wie gesagt, ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass mir die mal so viel Spaß machen würde, aber man sagt ja nicht umsonst, das, wovor man am meisten Angst hat, ist der Bereich, wo man gar nicht weiß, was einen erwartet. Also sich vorzustellen, wie es da sein könnte, ist ja manchmal viel schlimmer, als es dann letzten Endes ist. Ja, und ich möchte es nicht missen. Also ich bin jetzt gespannt, wie viel wir davon noch machen dürfen, wenn die Krankenhausreform durch ist. Das wird ja dann doch so das operative Spektrum in den einzelnen Krankenhäusern noch ein bisschen, ich sag mal, verändern. Meistens verschlanken, aber lassen wir uns überraschen.
Okay. Du hast ja schon gesagt, dass du ein Kind hast und der ja auch relativ klein noch war, als du angefangen hast. Wie ist das dann? Also in der Woche, wenn du von 37 bis 16 Uhr arbeitest, wird das wahrscheinlich gehen, wenn die Betreuung funktioniert. Aber so, es ist ja schon noch was anderes, als wenn jemand 20 ist und eben keine Kinder, keine Verpflichtungen hat, oder?
Das stimmt, aber auch da hat sich das sehr gefügt. Also wenn ich den Praxisteil hatte, musste ich halt immer sehr, sehr früh aufstehen. Da musste ich schon um 5.30 Uhr aufstehen, weil der Zug um 6.15 Uhr schon in Richtung Düsseldorf fuhr. Da lag das dann alles in den Händen meines Mannes, das Kind zu bringen und abzuholen. Aber als ich Theorie hatte, war das einfach perfekt. Also als ich das gesehen habe, wir sind ja lustigerweise beide innerhalb von einer Woche eingeschult worden. Das war ein bisschen seltsam, da zu Hause diese zwei Zuckertüten stehen zu haben. Ich bin am Montag eingeschult worden. Mein Mann hat sich natürlich nicht nehmen lassen, mir eine Zuckertüte zu machen. Das fand ich sehr süß. Und am Mittwoch ist mein Sohn eingeschult worden. Ja. Das war irgendwie schon ein bisschen seltsam, also dass man letzten Endes die ersten 3 Jahre der Ausbildung und seine ersten 3 Jahre an der Grundschule eigentlich denselben Schulweg hatte. Völlig. Aber es hat sich einfach, manchmal denke ich mir auch, solche Sachen fügen sich einfach. Wenn das so sein sollte, dann ist das so. Also ich hatte das Glück, dass meine Schule hinter der Schule meines Sohnes war. Also ich musste gefühlt 100 Meter weiterlaufen.
Ja.
Und er muss da halt um 8 da sein. Und meine Schule fing halt um 8.30 Uhr an. Und meine Schule war um 15.30 Uhr vorbei und seine Betreuung ging bis 16 Uhr.
Also ja, perfekt.
So, auf dem Hinweg habe ich das Kind abgegeben, bin selber zur Schule gegangen und auf dem Rückweg habe ich ihn eingesammelt und wir sind zusammen nach Hause gegangen. Es war ein bisschen, es war schön. Also es war irgendwie seltsam, es war auch schön. Irgendwann wollte er dann ja auch alleine gehen, okay. Aber das war schon sehr spannend. Dann sitzt jeder da in seinem Zimmer und befasst sich mit den neuen Büchern. Das war echt, ja. Aber das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann von Düsseldorf nach Mülheim gewechselt bin. Mein Mann ist ja Synchronsprecher und er hat immer die Zeit meiner Theorie genutzt, um dann halt nach Berlin oder Hamburg zu fahren, um da Synchronjobs machen zu können und war dann halt über mehrere Tage weg. Und dann war klar, in dem Moment, wo meine Ausbildung zu Ende ist, gibt es diese Theorieblöcke nicht mehr. Das heißt, ich bin jeden Tag weg. Und dann hat er gesagt, nee, Susanne, da schwimmen mir die Fälle weg. Das ist mein Herzblutberuf. Ich so, ja, du hast die Stimme dafür. Du kannst das einfach. Ich will auch nicht, dass du hier jetzt zwangsweise irgendeinen anderen Job machst. Und und das ist auch so eine gute Motivation für mich gewesen, zu sagen, mein Mann muss nicht noch irgendeinen anderen Job lernen. Wir hatten ja während der Corona-Zeit doch eine sehr harte Phase mit, ich war jeden Tag weg, weil systemrelevant und der Mann zwangs zu Hause. Mhm. Da habe ich auch gedacht, ich könnte jeden Tag beten, wie gut die Entscheidung war, diese Ausbildung anzufangen. Also einfach diese Sicherheit zu wissen, dass man Geld am Ende des Monats auf dem Konto hat. Also man, das klingt völlig abstrus für jemanden, der noch nie in so einem unsteten Beschäftigungsfeld war. Aber das ist, da kann halt nicht mal eben der Kühlschrank kaputt gehen oder sowas. Das passt dann so gar nicht in den Finanzplan.
Ja.
Und einfach diese Sicherheit, auch wenn das manchmal als allein gut Verdienende, sage ich jetzt mal, auch nicht immer reicht. Also wir können auch nicht groß in den Urlaub fahren. Aber ich sag mal, wir haben ein Auto, wir haben eine Wohnung, wir haben Dach über dem Kopf, wir sind gesund. Das ist eigentlich irgendwie die Hauptsache.
Ja.
Ja, und schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber zum Thema Familienfreundlichkeit. Also da gibt es mit Sicherheit Sachen nachzubessern. Das ist teilweise sehr vom Krankenhaus abhängig, ob die zum Beispiel eine Kinderbetreuung anbieten. Mhm. Also ich weiß, dass unser Haus eine Kita hat, mit der sie zumindest zusammenarbeitet. Und da werden dann halt auch priorisiert die Kinder von Mitarbeitern aufgenommen. Aber es ist natürlich, ich sag mal, mit so Kindergartenkindern ist es schon ein bisschen schwieriger.
Ja, ich kriege das ja mit. Da ist ständig Notbetreuung, wenn irgendwelche Personal, Personal wird ja auch krank und wenn das Kind krank ist, ist es erstmal 2, 3, 4 Tage zu Hause. Das muss man alles irgendwie auffangen.
Das Schöne wäre einfach, wenn die Personaldecke im Krankenhaus so gut wäre, also mit so einem Puffer, dass das nicht immer, ich finde, das ist ja auch eine mentale Belastung für die Mütter. Ja. Oh, dann ist das Kind schon krank und dann hast du noch das Gefühl, das wird, glaube ich, keiner machen. Jeder hat Verständnis dafür. Aber man hat ja trotzdem subjektiv das Gefühl, jetzt sind meine Kolleginnen wieder sauer, weil ich so, nein, ganz ehrlich, nein. Aber es würde einfach den Druck nehmen, wenn man sagen könnte, ist kein Problem. Wir haben ja noch jemanden, der übrig ist, der geht dann einfach in deinen Saal oder geht dann einfach in den Saal und dann funktioniert das. Also es gibt mit Sicherheit Krankenhäuser, die in einer besseren Struktur sind, was Betreuungsplätze und so weiter angeht. Und ich sag mal, so ein bisschen familiärer Background von wegen Schwiegermütter, irgendwas in der Preislage, schadet mit Sicherheit auch nicht. Und vor allen Dingen auch die Öffnungszeiten von so Betreuungsplätzen, die müssten ein bisschen mehr zu den Arbeitszeiten passen. Aber da sind wir, glaube ich, im Krankenhaus auch nicht die Einzigen, die dieses Problem haben, dass sich da einfach so wenig tut. Ist ein bisschen traurig, aber das ist eher ein generelles Problem. Mhm. Ja.
Ja. Um zum Schluss nochmal auf ein zumindest lustiges Thema einzugehen. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du auch Parallelen zwischen der Tätigkeit als OTA und als Schauspielerin siehst. Magst du die noch mit uns teilen?
Ja. Also ich bin wirklich mal gefragt worden, also es war sowieso immer die Frage, wenn gehört wurde, ich bin Schauspielerin, wie kommst du in den OP? Und das sind doch zwei völlig unterschiedliche Welten. Und da habe ich gesagt, und da habe ich mich mal hingestellt im OP und habe mal wirklich so beobachtet und habe gesagt, nee, es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Du hast, ich sag mal, das Thema, was du in einem Theaterstück oder Film auch hast, das ist halt die Operation, die durchgeführt wird. Du hast die Hauptdarsteller, die durchaus auch mal etwas cholerisch sein können. Das ist dann auch durchaus äquivalent zu einem Chirurgen. Du hast die Supporting Acts, die unterstützenden Kräfte. Das ist letzten Endes auch das, was du als OTA machst. Es ist auch irgendwie ein Spiel miteinander. Zu wissen, was der andere jetzt braucht, das ist wie so, wenn so Zahnräder ineinander greifen, das ist ja beim Theater auch so. Wenn du einfach das, was kommt, aufnimmst. Und also jetzt zum Beispiel, wenn dich ein Arzt anmotzt, weil irgendwas doof ist, dass du dann nicht zurückmotzt, sondern im Sinne der Geschichte sagst, also nichts sagst, sondern ihm das gibst und einfach hinnimmst, dass du jetzt gerade mal und so weiter, also so ein bisschen Schauspiel schadet nicht im OP. aber so Sachen wie Licht hat man beim Film ja auch oder Schnitt. Da musste ich, glaube ich, das erste Mal total lachen. Ich habe das gar nicht verstanden, warum die so laut Schnitt rufen. Ich meine, das heißt ja, im Film heißt es ja Cut. Nur Cut ist bei denen tatsächlich das Ende, während das beim OP ja der Anfang ist. Und ich habe das gar nicht verstanden, warum rufen die denn jetzt Schnitt? Bis mir dann klar wurde, das muss auch dokumentiert werden, damit derjenige, der am PC sitzt und schreibt, OP-Beginn ist ja dann immer mit Hautinzision, also Einschneiden in die Haut. Das wird dann halt laut gesagt, damit derjenige, der am PC sitzt, einschreiben kann oder notieren kann, wann die OP begonnen hat. Und das ist also je länger ich da drin bin, desto mehr denke ich mir, es ist eigentlich auch irgendeine Form von Theater. Und ich glaube, in Neuseeland, meine Schwester arbeitet da, ich wollte da mal ein Praktikum machen, das hat sich aber leider durch Corona erledigt gehabt, ist es tatsächlich so, dass die OP-Trakte Theater Room heißen, also Theaterraum, und die OP-Schwestern Theater Nurse heißen. Also die scheinen schon ein bisschen weiter zu sein mit dem Empfinden, dass der OP ein bisschen wie eine Krankenhausserie ist. Aber da heißen die Sachen halt schon so. Und das ist immer wieder, ja, auch wenn ich keine Zuschauer habe und der Applaus während Corona sich ganz, ganz anders angefühlt hat, je nachdem, wo ich gerade war. Mhm. Ja, so groß sind die Unterschiede nicht. Nein.
Okay. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke.
Sehr, sehr gerne.
Es war sehr schön, dir zuzuhören.
Danke.